Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, willkommen, wir sind wieder zurück, zu zweit diesmal, nicht zu dritt, obwohl wir es mittlerweile echt dran gewöhnt haben, dass irgendwie so ein dritte Persönchen immer bei uns war, aber es ist auch mal schön, zu zweit zurück.
Das war zweimal in Folge und das hat auch Spaß gemacht, weil das auch spannende Leute gewesen sind, also immer noch sind.
Uns auch polarisiert haben, ich habe richtig coole Feedbacks bekommen, Rückmeldungen und das ist also schön, also das war, dass Leute damit arbeiten, reflektieren, überlegen, also ich fand das fantastisch. Das ist fantastisch. Aber Jan, du hast heute ein Thema mitgebracht. Sollen wir erst reflektieren von der letzten Folge oder willst du direkt in ein Thema einsteigen?
Möchtest du letzte Folge reflektieren? Gerne.
Dann sind wir in der Chronologie. Genau, können wir chronologisch, genau, können wir ja machen. Also letzte Folge, da hat ja der liebe Jonas hat ja darüber berichtet, dass er das einfach mal machen soll. Ne? Und er hat so ein bisschen erzählt, wie seine Mechanismen sind, um, sagen wir mal, aus depressiven Löchern rauszukommen, um selber sich zu entdecken, um sich zu stärken, um damit anderen zu stärken, um die Begegnung zu fördern, mit Menschen in Berührung zu kommen und so weiter und so fort. Und ich war sehr inspirierend. Und da gab es eine interessante Rückmeldung zu, die will ich hier gerade erwähnen, einfach nur, weil man ja, natürlich, weil man es missverstehen kann, wenn man da, dass sich das anhört und aus einer anderen Lebenssituation kommt. Und zwar diese Idee von, ja, wir sollten alle mal ein bisschen raus und wandern oder spazieren gehen und Sabbatical vielleicht machen. Und da stellt sich nun die Frage, kann man das so generell sagen? Ne? Also wenn zum Beispiel jetzt jemand Beispiele hat, die Person, die mir geschrieben hat, hat mir Beispiele genannt. Sie würde Personen kennen, die ein Jahr lang im Ausland waren, irgendwo in Amerika, und dort eigentlich nichts anderes gemacht haben, als Computer gezockt und bei einer Familie gewohnt und dann wieder nach Hause gekommen. Ist das ein Mehrwert für unsere Gesellschaft? Also inwiefern hat das einen Mehrwert für unsere Gesellschaft? Er wollte es damit nicht in Frage stellen, dass man Sabbatical macht, sondern so einfach nur mal fragen, ist das Weggehen alleine sinnvoll oder sollte man das verbinden mit etwas? Sollte man sich überlegen, was für einen Rückfluss hat das in unsere Gesellschaft hinein, wenn wir ein Jahr lang einfach mal weg sind, uns ausschalten quasi, gesellschaftlich gesehen. Und fand ich einen interessanten Einwurf, ne, worüber man auch gut diskutieren kann. Und Jan, ich glaube, du hattest auch eine Meinung dazu.
Ich würde in die Diskussion einsteigen. Also habe ich sofort einen Impuls. Ja, also gerne. Weil ich wittere dann so die Monetarisierung der Menschen, also so das Humankapital-Argument. Also bringt es etwas für die Gesellschaft, wenn jemand sich selbst besser kennenlernt? Also selbst wenn ich in die weite Welt ziehe und durch irgendwelche Umstände in einem Rahmenlande, wo ich nicht besonders selbst wirksam sein kann, sondern vielleicht auch viel herumzocke, erlebe ich ja etwas. Ne? Mich in der Ferne, weg von meiner Familie, weg von meiner sozialen Hängematte zu Hause. Also ich lerne schon etwas. Und wenn ich jetzt anfange zu fragen, ja, ist die Zeit und das viele Geld und die viele Ressourcen, die da investiert werden, rechtfertigen diese Entdeckung? Mhm. Ja, dann komme ich in gefährliches Gewässer, weil ich dann ganz viele Dinge, auch wie Menschen ihre Freizeit zum Beispiel gestalten. Also ist das, was sie da jetzt in ihrer Freizeit gestalten, gut für die Gesellschaft? Oder müsste ich nicht alle in ein Ehrenamt verpflichten oder so? Also das die Frage der Monetarisierung des Menschen, die drängt sich mir dann so nahe. Natürlich ist es eine Frage von einem Wohlstand. Das ist eine Wohlstandsfrage. Kann ich mir ein Sabbatical leisten? Also natürlich ist das eine Wohlstandsfrage. Also wenn ich ums Überleben kämpfe, dann arbeite ich den lieben langen Tag. Dann stellt sich mir die Frage nach einem Sabbatical nicht oder nach mal rausgehen oder mal reisen oder die Welt entdecken.
Ja, genau.
Also wie viel Prozent der Menschheit können sich einen Flug leisten, werden jemals in ihrem Leben einen Flughafen betreten? Das sind alles Wohlstandsthemen. Da bin ich vorsichtig, das führt schnell auf ein glattes Eis, ne?
Ja, die Fragestellung, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist die Frage, ob wir als Gesellschaft jetzt in den wohlhabenden Ländern den Bogen, ob wir dazu neigen, den Bogen zu überspannen. Also dass wir sagen, wir legen gerade sehr viel Fokus darauf, uns selbst zu finden und vergessen so ein bisschen die allgemeine Gesellschaft. Also sieht man auch Kirchenrücktritte und man sieht auch in den Vereinen, ist es schwierig, Ehrenamtler zu finden und so weiter. Also die Frage ist, überspannen wir den Bogen gerade? Das war auch nicht direkt, also er hat auch betont, es ist nicht direkt an Jonas gerichtet, sondern es war eine Metafrage. Also mehr so die Reflexion, die bei ihm aufkam, als er sich das angehört hat. Ne? Das war jetzt nichts gegen Jonas, Gottes Willen. Das hat er auch ganz klar betont. Aber ich fand es, ja, ich fand es nachvollziehbar. Ich dachte mir auch gedacht, okay, ja, das stimmt. Also wir reden sehr viel darüber in vielen Kreisen und vergessen da ein bisschen, vielleicht überspannen wir den Bogen gerade in bestimmten Bereichen gegenüber denen, die es sich erstens nicht leisten können oder gegenüber der kompletten Gesellschaft, die gerade eigentlich darauf angewiesen ist, dass man sich gegenseitig hilft.
Also gegenüber der Weltgesellschaft auf jeden Fall. Wir kamen von dieser Tagung Wohlstand ohne Wachstum. Diesen Wohlstand, wenn den jeder Mensch in Anspruch nehmen soll, können soll, dann würde die ganze Welt kollabieren. Das ginge nicht. Mhm. Allein, also vom Flugverkehr, was da im Luftraum los wäre, angefangen über die Ressourcen, die es braucht, um die Menschen, die dann auf einmal alle unterwegs wären, unterzubringen und zu ernähren, es gibt da eine Überspannung.
Ist das nicht interessante ethische Frage nach Kant? Ne? Also kann ich etwas tun? Wenn das, was ich tue, würde es jeder tun können? Das ist ja eine generelle Frage, die Ethik betrifft.
Ja, die Frage bei der Ethik ist auch der Bezugsrahmen. Also wir stoßen gerade an ganz schnell an Grenzen, wenn wir den Bezugsrahmen Welt setzen. Also wenn wir die globale Bevölkerung setzen als Bezugsrahmen, dann müssten wir uns alle mal hier in Deutschland oder in der westlichen Welt müssen wir uns ehrlich machen und 50 Schritte zurückgehen. Ja, wenn der Bezugsrahmen meine Familie, mein Quartier, meine Nachbarschaft ist, dann sieht es schon wieder anders aus.
Das stimmt. Ja, interessant. Also wie gesagt, interessante Debatte und die Reflexion danach. Also es hat anscheinend was ausgelöst und dafür auch danke an die Kommentare, die man so kriegt. Das ist fantastisch.
Ja, das stimmt.
Weil es wertvoller Input ist. Also
ja, und für uns beide, die wir hier irgendwie in den Luft, also in den, wir sehen ja nur einen luftleeren Raum, sprechen, für uns wird es dann so wirklich, dass es einen Resonanzraum gibt, der zuhört. Ja. Das ist hilfreich. Ne?
Ja. Finde ich auch. Also deswegen, das zur Reflexion. Hast du noch was zur Reflexion oder ist das jetzt für dich so, passt das?
Nee, ich schließe einfach mal an mit einem Thema, das bringe ich mit vom Friedhof.
Sehr gut.
Ja.
Friedhof.
Ja, ein bisschen was Morbides, ne? Ja. Es war gar nicht ein Friedhof, es war ein Wald. Es war ein Ruheforst. Und das ist ein insofern naturbelassener Wald, dass es da keine angelegten Pfade oder Wege gibt, sondern man stapft so durchs Unterholz. Und dann gibt's irgendwo ein ausgehobenes Grab für eine Urne. Das sind Urnenbestattungen in diesem Ruheforst. Und das Einzige, was daran erinnert, dass da Menschen zur letzten Ruhe kommen, sind kleine Plaketten an den Bäumen. Also es ist ein Mischwald und da liegen inzwischen wirklich viele Menschen. Und es ist nicht so ressourcenintensiv, also etwas günstiger. Das ist ein Aspekt bei der Sache. Günstiger als auf einem Friedhof, einer Parklandschaft, wo dann irgendwie noch Steine, ne? Also da muss dann Steinmetz, muss irgendwie beauftragt werden, irgendwie den Namen in einen Grabstein zu meißeln etc. Das fällt dann weg und man nutzt auch keine Trauerhalle oder keine Kapelle, für die dann Miete bezahlt werden muss. Das ist alles etwas günstiger, das spielt eine Rolle. Und eine Rolle spielt die wegfallende Pflege. Man muss sich nicht mehr weiter kümmern, weil es ist der Natur gegeben. Das sind dann Liegezeiten von 30 Jahren oder mehr. So, das ist nur der Rahmen für folgendes Erlebnis. Ich habe eine Frau beerdigt, also bei Wahrung aller Datenschutzaspekten kann ich aber doch das Alter sagen, die war 65 Jahre alt nur geworden und lebte in einer Ehe, die insofern besonders war, dass die beiden unterschiedliche Wohnungen hatten. Und besonders war diese Beerdigung, das ist mir in den Jahren, die ich jetzt ja doch auch trauerpastoral mache, noch nie begegnet. Der Mann starb in der Zeit zwischen dem Trauergespräch und der Beerdigung seiner Frau.
Nein.
Das heißt, ich traf auf eine Trauergesellschaft, die eigentlich zumindest in Teilen doppelt trauerte, die Familie zumindest.
Ja. Ne?
Die Bekannten von ihr kannten jetzt den Ehemann vielleicht nicht so sehr, aber es war sehr besonders. Und in diesem Trauerforst, da gab es dann noch so einen Andachtsplatz mit aus rohen Stämmen gehauenen Bänken. Die waren aber nass und feucht und kalt war es auch. Gott sei Dank regnete es nicht. Aber wir standen dann da so zwischen den Bänken aus Baumstämmen und irgendwie war klar, das wird jetzt nicht lange dauern. Mhm. Und ich hatte ein Problem, weil ich merkte, dass die Erzählungen des Mannes über seine Frau trafen wohl nicht ganz das, was jetzt die übrig gebliebene Familie von der Frau zu betrauern wusste. Ich merkte, mein Gesprächspartner war gar nicht mehr da, der war nicht mehr auf Erden. Den galt es auch irgendwie mitzudenken bei der Ansprache und bei den Gebeten. Aber es war nun die Beerdigung von ihr, nicht von ihm. Die konnten nicht zusammen beerdigt werden, weil da lag zu viel Zeit zwischen. Das musste jetzt wirklich passieren. Und ich merkte, die Informationen, die ich zu ihr hatte, sind vielleicht sehr von seiner Perspektive geprägt gewesen. Und man sieht das so am Stirnrunzeln oder am kurzen Aufhorchen, wenn man dann was zu der Frau erzählt. Und das war möglicherweise, hat er einen anderen Blick auf ihre Persönlichkeit gehabt als die Kinder oder die Freundin. Und dann merkte ich, ich bin besser beraten, wenn ich weniger von ihrer Biografie erzähle. Alle anderen sind bessere Expertinnen zu ihr als ich. Ich bin ihr nie begegnet. Und was bleibt mir dann als Trauerredner, als Seelsorger, als Priester? Mir bleibt dann irgendwie die Frohbotschaft, das Evangelium, das Kreuz, das hinter mir stand, schön aus Holz dahingezimmert. Und habe viel von der Auferstehung erzählt. Ich hatte ein Evangelium, wo Jesus von verschiedenen Wohnungen erzählt. Das war mir, schien mir angemessen zu sein, weil die ja auch wirklich getrennt gelebt hatten. Bei aller Liebe wohl. Und habe dann sehr verkündet, von meinem Glauben, von meiner Hoffnung verkündet, von Heil und davon, dass wir das Himmelreich verbinden mit Gesundheit, Frieden, Freude, Heilsein, Gutsein. Und das hatte verschiedene Reaktionen hinterher zur Folge. Also erstmal stappten wir dann länger noch durch diesen Busch, einem Förster hinterher, die Urne in der Hand, bis wir dann bei dem Grab waren und dann kam es zur Bestattung. Und dann stapfte ich danach, das dauerte vielleicht so 30 Minuten insgesamt, ne? Stapfte ich danach durch den taunassen Wald zurück auf den Weg. Da stand der Förster, der hatte so einen Wagen auch für Fußkranke, versucht er die so nah wie möglich an die Stelle zu bringen. Und der Förster stand da noch. Und mit dem kam ich dann ins Gespräch, weil die Leute, die erleben auch viel. Man kann sich das vorstellen, ne? Gerade in dem Forstwald, sagte, oft sind es junge Leute, die dann diesen Bestattungsort wählen des Forstwaldes. Und ist er auch immer mit betroffen. Ich habe ihn gefragt, ob er selber auf dem Friedhof oder in dem Forstwald für sich Gräber vorgesehen hat, für sich selbst und seine Frau. Er sagte, nee, wir sind auf jeden Fall hier im Wald. Also der war ganz davon angetan. Ist auch ein beeindruckender Ort. Jedenfalls stand ich da mit ihm und dann kamen nach und nach die Trauernden, die sich verabschiedet hatten von der Dame, zurück und an uns vorbei. Und es kam zu drei Gesprächen, die alle sehr wohlwollend waren und wertschätzend zu dem, was ich da gemacht hatte. Was insofern bemerkenswert war, weil ich wenig zu der Frau erzählte. Oft wird gewünscht, dass man nochmal das Leben so ein bisschen rekapituliert, was ich wirklich nicht gemacht habe, weil ich merkte, ich rede hier mich vielleicht um Kopf und Kragen. Und das wurde sehr positiv wahrgenommen, dass ich viel zum Glauben erzählt hatte und viel über Jesus erzählt hatte und über die Idee, die wir mit dem Himmel verbinden. Und ich hatte mich ein bisschen hinreißen lassen, das mehr auszufalten und zu bebildern, als ich das sonst tue. Wir wissen so wenig über den Himmel, ne? Aber ich hatte halt von Gemeinschaft, von Wohnung, von Gutsein erzählt und das ein bisschen bebildert, entfaltet. Was ich sonst versuche, nicht zu übertreiben, weil wir wenig vom Himmel wissen. Aber gerade das, dass ich das diesmal getan hatte, wurde positiv erwähnt. Eine Frau erzählt, ich hatte auch ganz was von der Taufe erzählt, das macht man bei einer christlichen Beerdigung, dass man an die Taufe erinnert. Es ist so ein bisschen, die Taufe öffnet den Himmel, so kann man das platt sagen, für uns Christen. Und das hatte ich nochmal gehoben und dann hatte eine erzählt, dass sie gerade im letzten Jahr nochmal ihre Taufe erneuert hatte, ist wohl in einer Baptistengemeinde, einer freikirchlichen Gemeinde und sie war ganz untergetaucht, also und hatte dann nach Luft geschnappt, also nach der im Baptisterium nach der Ganzkörpertaufe. Und der Nächste erzählte, dass er gerade seine Tochter doch überreden konnte, sich firmen zu lassen, und dass er das gut findet, dass endlich wieder mehr von der Bibel erzählt wird. Das war so ein Wording von ihm. Das hatte mich dann wie, hatte was in mir zum Klingen gebracht. Mhm. Der Förster hatte das dann auch nochmal bestätigt. Und so habe ich entdeckt auf diesem Fried, also in diesem Ruheforst, die Sehnsucht von Menschen, konkreter zu werden. Im Glauben konkreter. Mhm. Mehr Bilder, mehr konkrete Erzählung, mehr explizite Rede von dem, was wir glauben. Und das nimmt gerade zu in meiner Wahrnehmung, der Wunsch oder die Lust, die Neugier vielleicht, wieder mehr zu erfahren oder nun mehr zu erfahren von dem, was Christen so glauben. Wir tun uns schwer damit, in der Öffentlichkeit konkret zu werden.
Ja, stimmt.
Also die Gottesdienstgemeinden, die sich da jeden Sonntag versammeln, die hören Konkretes. Ja. Aber es gehen nur noch ein Bruchteil der Menschen, die Christen heißen, gehen in die Gottesdienste. Mhm. Und bei denen, die nicht mehr in die Gottesdienste gehen, und das ist ja fast verrückt, ne? Im Gottesdienst könnten die Konkretes erfahren, sie gehen aber nicht in die Gottesdienste. Und es wächst aber in dieser Gruppe die Lust, konkret zu werden. Vielleicht ist das auch ein Aspekt, dass unser Podcast hier funktioniert. Also,
das kann sein, ja.
Lass mich ja schon mal irgendwie da, du lässt mir ja schon mal den Raum, so wie heute zum Beispiel, konkret zu werden und davon zu erzählen. Und ich glaube, dass das ein Wachstumsding ist. Das nimmt gerade zu. Ja.
Aber warum?
Vielleicht, weil, das knüpft jetzt an den Anfang unseres Gesprächs heute an, der Kompass in der Welt, der fehlt zunehmend. Also sicher geglaubte Dinge beginnen nicht mehr zu funktionieren. Ich habe heute nochmal gehört, die WHO, also eigentlich mal so eine, wenn ich den globalen Rahmen, wenn ich danach suche und den setze und sage, das wird am Ende Frieden bringen, wenn ich die Weltgemeinschaft als Weltgemeinschaft betrachte. Und da gibt es ja schon Einrichtungen, wie zum Beispiel die UNO, die WHO, die verschiedenen Gliedschaften der UNO. Und da fangen jetzt irgendwie, wenn jetzt die USA da austreten, wo treten sie als nächstes aus? Die WHO, die Welthandelsorganisation. Habe ich heute Morgen gelernt, da ist seit 2019, gibt es die zweite Instanz nicht mehr, die verbindliche Instanz, weil die USA da ausgetreten sind. Und wenn da jetzt irgendwie Zölle erhoben werden und China da irgendwie gegen klagt, am Ende ist es ein zahnloser Tiger. Und es könnte sein, das habe ich heute Morgen von ihrem Experten im Radio gehört, dass Trump sagt, ach, ich trete jetzt aus der ganzen WHO aus. Ist für uns nicht mehr bindend und nicht mehr relevant. Ich möchte bilateral Deals machen. Also und so fangen sicher geglaubte Rahmen an, sich aufzulösen heute. Das ist sowas. Ne? Grundlagen von Weltwirtschaft und so werden in Frage gestellt. Und dann ist die Frage nach, wo ist denn noch was Konkretes, wo ist was Sicheres, woran ich mich festmachen kann, die wird lauter, die Suche wird etwas intensiver und ich meine, dass das damit zusammenhängen kann.
Das kann gut sein.
Und das ist eine gute Nachricht für alle, die gerade, und zwar nicht nur für Christen, sondern auch für andere Religionsgemeinschaften, die gerade so versuchen, ihre Sphäre und ihre Resonanzräume zu wahren und zu erhalten, vielleicht so auch wieder zu erlangen, das Christliche bei uns, ne? Das ist ja schon, manche Seelsorger, Seelsorgerinnen, die sind gerade in so einer Irrelevanz, leiden da dran. Und das würde heißen, dass es wieder relevanter wird. Also die Verkündigung kriegt wieder mehr Resonanzräume. Das ist natürlich schön für alle, die sich da mühen.
Ja. Ich hab letztens eine Rückmeldung wieder erhalten, auch zu unserem Podcast. Da hieß es, warum wir nicht mal über das Vaterunser reden, haben wir mal gemacht übrigens in den ersten Folgen. Aber wird nochmal aufgegriffen, weil das Vaterunser noch nicht so, also manche Menschen das Vaterunser nicht verstehen und nicht wissen, was das eigentlich heißt. Geht mir ähnlich, ich spreche es ja nie, ne? Also wenn ich, egal wo ich stehe und sehe, also wenn ich Leute um mich herum das Vaterunser sprechen, schweige ich. Und Es geht vielen Menschen anscheinend so, dass sie das, entweder sagen sie es und wissen nicht, was sie da sagen, oder sie schweigen wie ich, weil sie sich denken, irgendwie komisch. Was meint das Gebet eigentlich? Vater unser im Himmel, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, ne? Und so weiter und so fort. Und du denkst in dem Moment einfach nur, ja, aber was hat das denn jetzt für eine Aussagekraft für mich? Mhm. Also es scheint wirklich so zu sein, dass viele Worte hören, aber nicht verstehen. Und die Semantik komplett abhanden geht, sondern man wirklich nur auf der Syntaxebene bleibt und sagt, okay, da ist jetzt ein Vater unser im Himmel, ne? Was ein Quatsch. So, und dann schalten sie schon ab, weil im Himmel gibt's keinen Vater. So, reicht jetzt, Mann mit Bart will ich nicht sehen. Und also Klischees spielen eine Riesenrolle. Ne? Also man ist da so im Weihnachtsmann-Modus ich glaube, das ist das Schwierige gerade, dass man einerseits in der Sprache versucht, explizit zu sein, aber wenn man explizit ist, die Leute sagen, was ein Quatsch. Und das Problem, das du schon seit jeher hast, als Priester, als jemand, der versucht, den Glauben zu transportieren zu anderen.
An den Grenzen funktioniert es. Das merkte ich da in dem Wald. An den
Grenzen. Wenn sie spüren, funktioniert es, glaube ich, oder? Die haben es gespürt. Also du hast, glaube ich, eine Situation geschaffen, wo die Leute auch emotional empfänglicher waren. Und deswegen haben sie die Worte mit Emotionen verbunden, verstanden, was du jetzt meinst. Weil jetzt fühlen sie es und du sagst es, ach, das ist damit gemeint. Weißt du?
Ja.
Auf so rationaler Ebene geht's nicht. Also ich glaube, du musst es fühlen gleichzeitig und sagen, ja, und jetzt das Wort nehmen wir jetzt. Du fühlst es gerade, wir nehmen das Wort dafür. Das so, deswegen machen wir das.
Ja, mit den Gefühlen kriegst du mich sowieso immer. Das ist eine Ebene, die wichtig ist und wo es ganz viele Wegweiser zur Transzendenz gibt. Also wir sprechen von Liebe und meinen damit irgendetwas jenseits von Kopf. Ja,
genau. Und das, ich glaube, das macht am Ende den großen breiten Unterschied. Und dann, das sind auch die Momente, wo ich mich dabei ertappe, mehr zu verstehen. Ne? Also wo ich dann merke, so, okay, jetzt verstehe ich die Worte, die Zusammenhänge und weiß auch, warum das jemand so sagt, wie er es sagt. Und dann denke ich mir gleichzeitig, Mama mia, aber so einen Kontext herzustellen, damit man diese Worte versteht, das kriegst du doch in der Welt da draußen im Lebtag nicht hin. Da denke ich mir, das, Gott. Also das oft braucht es wirklich Ruhe, Muße und Offenheit, und das kriegst du in diesem Wahnsinnsalltag kaum reingebracht, es sei denn, du bist geübt.
Ich werde langsam besser.
Wirst du besser?
Also ich habe studiert. Ich bin jetzt ein lange praktizierender Christ, ja. Ne? Und ich sage an dem Punkt dir, ich werde langsam besser.
Krass.
Weil ich es übe. Aber es ist Wahnsinn, ein langsames Wachsen, wirklich.
Richtig Arbeit ist das, ja. Und das, ich glaube, das unterschätzen viele. Glaube ich, viele glauben einfach, du sagst dann irgendwas und dann werden sie schon begreifen, dann klappt das Ganze. Dass das aber eine lebenslange Arbeit ist, daran zu arbeiten. Und dass eben in unserer schnelllebigen Welt das out ist. Ne? Man will halt ein Rezept. Man will Rezeptreligion, was du schon mal erwähnt hast. Man will jetzt verstehen, wie es funktioniert. Und jetzt spüren, dass es richtig ist. Und jetzt soll Gott den Finger irgendwo hinlegen. Und jetzt will ich da. Und das funktioniert, also ich glaube, das funktioniert nicht. Also wenn man auch Spiritualität, wenn man das sich nehmen will, da reinkommen will, tja, das kann 100 Jahre dauern.
Ich habe und es gibt Menschen, die jenseits von Amtskirche beginnen zu üben, und zwar in der jungen Generation. Das ist verrückt. Also irgendwann im Laufe dieses Kalenderjahres werde ich dann nochmal jemanden einladen.
Willst du was auspacken?
Aus einer Gruppe, genau, die jetzt ich seit ein paar Wochen begleite und die mich darauf aufmerksam machen, dass es in der jüngeren Generation Leute gibt, die sich auf den Weg machen. Und dazu in dieser Woche, am Mittwoch, habe ich einen Schulgottesdienst gefeiert. Morgens wie 9.10 Uhr. Ein Gymnasium, und wir leisten uns da gerade Gottesdienste klassenweise. Also sie kommen jede Woche eine andere Klasse. Zurzeit sind Zehner da. Ich hatte eine 10. Klasse vor mir und wir haben einen Wortgottesdienst gefeiert. Ich bin von den Feiernden da der einzige Priester, weshalb es kein Eucharistie ist. Wir feiern Wortgottesdienste und das Thema ist der barmherzige Samariter, Nächstenliebe. Genau. Und dann habe ich am Anfang mal gefragt, wer denn von den Jugendlichen eine Bibel-App nutzt. Eine Bibel-App. Und ich war darauf vorbereitet, dass es einige sind. Es waren 5 von vielleicht 26, 28 Jugendlichen. 5 nutzen eine Bibel-App und waren sich nicht zu schüchtern, das auch vor der Gruppe dieser Klasse zu sagen, zu zeigen, mir anzuzeigen. Und einer zuckte so oder der rückte so herum. Ich sag, du nutzt auch eine? Nee, er sagt, ich nutze keine. Ich lese die Bibel so. Geht natürlich auch. Kann man natürlich auch machen.
Ne? Das mag man auch meinen.
Ist möglicherweise sogar auch besser. Also Bibel-Apps, ich weise dich sofort auf ein Problem hin, das ich sehe. Also je nachdem, wer die Bibel-App konstruiert hat, nimmt natürlich immensen Einfluss darauf, wie ich diese antike Bücherei lese.
Ne? Ja, klar.
Das kann ganz gruselig sein. Also das kann hoch manipulativ sein. Ich bin da echt zwiegespalten, was diese Apps betrifft. Ich muss mich da immer mal einarbeiten und reinlesen, damit ich eine Empfehlung geben kann. Von einer App, wo ich sagen kann, okay, also ich weiß ungefähr, wes Geistes Kind es ist, der das hier programmiert hat. Das ist schon in Ordnung. Ja. Und da ist irgendwas in der Welt, was gerade beginnt, was für mich bisher noch nicht so wahrnehmbar war, was gerade wächst.
Ja, und nicht zu unterschätzen, das ganze Thema ChatGPT, also die Möglichkeit, jetzt recht schnell mal sich, und das ist das Problem, was du gerade ansprichst, sich in seiner Art zu leben, in seiner Haltung, Bibelstellen rauszuziehen, die das noch in den Kontext zu bringen und zu sagen und zu rechtfertigen, warum man das jetzt so sagen kann, hat positive und negative Effekte. Das bedient natürlich das ganze Thema nochmal viel krasser. Und es ist dann auch irgendwie cool, dann mit einer geilen Bibelstelle um die Ecke zu kommen, zu sagen, ey, wie Matthäus XYZ schon gesagt hat, ne? Und dann denkt derjenige, wow, das war gelesen, ne? Mensch, der belesen, der Kerl. Und das ist auch eine Gefahr von Demagogen, die jetzt durch die Gegend rennen und versuchen dann Leute zu schnappen. Und da braucht man natürlich eine Gegenbewegung. Aber die Gegenbewegung heißt nur, mit den gleichen Mitteln eben besser machen.
Ja, oder die Begegnung, also der Austausch, das also definitiv. Auseinandersetzung, das ist immer der Königsweg, ne? Und übrigens, dieser Königsweg, der hat einen Namen, also das, was da beginnt, sobald das beginnt, beginnt etwas, und zwar beginnt dann Kirche. Also in dem Moment, in dem irgendwelche Leute, und selbst wenn die in ihrer kleinen Bubble oder alleine am Handy in die Berührung mit der Botschaft gekommen sind, in dem Moment, in dem die sich austauschen mit anderen, und es einen Abgleich gibt und eine Auseinandersetzung, auch eine Begegnung, da steckt auch Gegner drin. Das darf alles sein. In dem Moment, in dem das beginnt, beginnt Kirche. Das ist der Nukleus von Kirche. Also es ist eine gute Sache, wenn's gelingt. Es ist wirklich eine gute Sache. Und deswegen bin ich gerade voller Hoffnung. Also das ist etwas, eine Entdeckung, die bei dieser Begegnung mit den Zehnern da in der Kirche wurde ich da bestärkt. Wurde meine Entdeckung auf dem Friedhof bestärkt und ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Also ich habe Lust, da mehr zu entdecken. Da gibt es ein Meer, wirklich.
Ja, Jan und seine Mikrokirchen, fantastisch, überall, vernetzt, geteilt.
Ja, ich kann alle nur einladen, das ist eine gute Entdeckungsreise. Also sucht euch Mikrokirchen.
Mikrokirchen finde ich ein schönes Wort übrigens. Da, guck mal, das finde ich geil. Sucht euch Mikrokirchen. Jan, das können wir
haben nicht. Haben wir einen Titel für heute?
Wir haben jetzt einen Titel und damit muss ich den Podcast jetzt beenden, weil das ist einfach perfekt. Ja, schön. Da kann ich nichts mehr draufsetzen. Ja, das war eine Freude.
Bis demnächst, Clemens.
Bis demnächst. Mach's gut. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.